Wir haben den Fußball erfunden, das haben wir garantiert nicht, aber wir müssen über Fußball reden. Wir, das sind
Inni Beizet,
Andreas Boller
und Marc Posthaus.
Haben wir mal eine andere Reihenfolge, Marc. Normalerweise bist du dann am Ende, nee, mittendrin und ich bin am Ende. Aber ganz egal, wir müssen über Fußball reden, wir müssen über ein Wochenende reden, was man so als Länderspielpause bezeichnet, was bei uns natürlich nicht zutrifft, weil alle spielen, nur die dritte Liga, zweite Liga und Bundesliga spielt nicht. Und wir müssen vorausschauen, denn ganz so viel ist ja nicht am Wochenende passiert. Jedenfalls alles, was den WSV betrifft. Oder 0-0, muss man da lange drüber reden in Düren?
Müssen wir nicht. Wir können das Spiel jetzt sezieren, aber es gibt nicht so viel zu sezieren. Also für Taktikfreunde gibt es bestimmt einiges zu sehen, was nicht gut lief, was gut lief. Aber das Spiel war jetzt nicht vergnügungssteuerpflichtig und wie wir es auch im Live-Ticker geschrieben haben oder wie Günther Hieger auch gesagt hat, die Currywurst war besser als das Spiel selbst.
Ja, ich glaube, dieses 0-0 muss man bewerten mit dem Spiel davor die Woche zusammen, nach der 1-5-Pleite gegen Bocholt. Und so, finde ich, kann man dieses 0-0 insofern bewerten, weil bei einem 0-0 denkt man ja, sind das zwei verlorene Punkte oder ein gewonnener Punkt. Aber im Hinblick auf die Partie davor die Woche, finde ich, kann man mit diesem 0-0 leben.
Ja, es wurde ja viel über Reaktionen gesprochen auf dieses 1-5 in Bocholt, dass man sich rehabilitieren muss. Das hat funktioniert und trotzdem bin ich persönlich nicht zufrieden nach Hause gefahren, weil das Spiel auch nicht gut war. Man hätte es auch verlieren können und es ging wieder wenig nach vorne. Wieder hat sich der WSV wenig Torchancen erspielt. Darüber haben wir ja auch mit Kevin Hagemann gesprochen. Das bleibt ein Problem des WSV, der halt auch noch nicht allzu viele Tore in dieser Saison erzielt hat.
Gebe ich dir recht, was das Offensivspiel angeht, aber wenn du davor die Woche 5 Gegentore bekommst und diesmal keins, glaube ich, kann man auch dann davon sprechen, in der Beziehung, also was das Defensivverhalten angeht, war es auf jeden Fall ein Schritt nach vorne.
Das ist auf jeden Fall richtig.
Ja, und es gehören immer zwei dazu, um so ein Spiel hinzukriegen, so 0-0. Das war nämlich die Ausgangsposition von Düren, war ja ähnlich, dass die auch 5 Stück kassiert haben gegen Borussia Gladbach. Mönchengladbach 2 und halt eben auch darauf bedacht waren, jetzt möglichst mal sich wieder zu fangen. Die haben ja bisher eine gute Saison gespielt, haben, glaube ich, jetzt 16 Punkte.
16 jetzt, ja.
Also ein paar mehr noch, 2 mehr noch als der WSV.
5
mehr als der WSV.
Oder 4. Ich glaube, der WSV hat jetzt 12 Punkte.
12 Punkte, ja.
Genau. Also doch noch ordentlich einen kleinen Vorsprung vor dem WSV. Ist auch wahrscheinlich ihr Ziel irgendwo da, vorderes Mittelfeld, da sind sie, glaube ich, zufrieden. Und dann kommt so ein 0-0 raus, wobei der WSV da auch in dem Spiel am Anfang mehr vom Spiel hatte, mehr Initiative hatte. Also die Dürener haben sich noch mehr versucht zu stabilisieren als der WSV. WSV hat es auch mal mit einer anderen Aufstellung versucht. Ich würde mal sagen, das ist so mehr die erfahrenen Spieler hinten machen erstmal dicht. Gembalis, Dams, Bilogrewitsch und
Bimmer
und
Kefke. Ja, ich glaube, der einzige Junge in dieser Fünferkette, wenn man gegen den Ball Fünferkette sagen darf, war dann Wimmer.
Jo. Und vorne, ihr habt es gerade angesprochen, die fehlenden klaren Torchancen, die fehlenden Spielzüge in die gefährliche Zone rein, das war sehr dünn. Gab in der zweiten Halbzeit nochmal eine Schusschance von Hagemann, die abgewehrt wurde.
Ja, und von Terrazino, den der Torwart auch schon ganz gut hält.
Hagemann hatte nochmal Nachschuss, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, da stand einfach leider nur so ein Dürner im Weg rum. Aber insgesamt war es halt relativ mager, die ganze Geschichte. Und das fällt mir immer auf. Man sitzt da in Düren auf der alten Holztribüne, die machen ja auch Werbung damit, die älteste Holztribüne Deutschlands, wo Karl-Heinz Schnellinger noch damals gespielt hat. Man kann auch noch so ahnen, wie die Kurven mal irgendwie ausgebaut waren hinter beiden Toren und dass da irgendwann mal wahrscheinlich auch 10.000, 15.000 Zuschauer in dem Stadion drin waren bei den Topspielen. Und viel Vergangenheit da, aber man sitzt auf der Holztribüne und guckt rüber auf die ICE-Strecke. Und wenn ich schon anfange, die Züge zu zählen, die darüber fahren, dann kann das Spiel nicht ganz so
nichts Besseres zu tun gehabt.
Also ich habe ganz tolle Regiobahnen vorbeisehen, fahren sehen. Der ICE ist öfter mal, einer fuhr ganz langsam vorbei, haben wir uns vorgestellt, dass er ein Fan vom 1. FC Düren ist, der da immer guckt, wenn er vorbeifährt. Und dann kam auch der Thalys vorbeigefahren und Güterzüge kamen
vorbei. Ja, in der Halbzeit kam der Thalys auch vorbeigefahren und ich habe die Begeisterung in deinen Augen gesehen. Ich glaube nicht nur, dass es nur an der Qualität des Spiels lag, sondern weil du auch einfach da was für über hast.
Sind wir jetzt ein Deutsche Bahn Podcast geworden, oder?
Aber ihr kennt doch den Film Trainspotting, gell?
Ja, Trainspotting.
Ja, genau, das war Trainspotting. Und wie gesagt, wenn man sich von solchen Sachen ablenken lässt während eines Fußballspiels, das ist kein gutes Zeichen für die Qualität der Partie. Ja, und das hatten wir ja früher auch schon dann, ich glaube mal zu seligen Fandisek-Stracker-Zeiten in der Oberliga, waren wirklich Spiele dabei, da haben wir uns so weit interessiert für über das Wetter unterhalten, das war manchmal schon sehr verdächtig.
Aber es war jetzt auch nicht überraschend, dass dieses Spiel so kam, weil WSV 5 gegen Tore gegen Bocholt und Düren 5 in Mönchengladbach. Also ich hatte schon vor dem Spiel geschrieben, man darf hier heute kein Spektakel erwarten. Und dann steht Düren jetzt auch nicht für Spektakel. Das ist eine erfahrene Mannschaft, eine körperlich starke Mannschaft, robust. Und dann, wenn man es positiv sehen will, ist es dann auch gut, dass der WSV da einen Punkt geholt hat. Ein Problem bleibt aus meiner Sicht einfach nicht generell das Spiel mit Ball, weil der WSV hat immer wieder gute Ballbesitzphasen, auch in der ersten Halbzeit gehabt, sondern einfach aus diesem Ballbesitz heraus nach vorne die Kugel zu transportieren, sich Torchancen zu erspielen. Was gut ist und was auch in den letzten Wochen gut war, war auch gegen Schalke zum Beispiel oder in Rödinghausen, wenn man einen frühen Ballgewinn produziert und dann der Weg nicht so weit zum Tor ist, dann läuft's gut. Aber insgesamt ist das Spiel mit Ball ausbaufähig.
Ja. Und das kann man jetzt beobachten. Am Freitag geht es schon wieder weiter mit dem Flutlichtspiel im Stadion am Zoo. Prominenter Gegner, leider nur die zweite Mannschaft, 1. FC Köln.
Ja, aber bringen vielleicht, habe ich gehört, einen prominenten Spieler mit, Marc Uth.
Wird der aufgebaut?
Ja, ich glaube, möglicherweise, verletzt, genau, der war mal wieder länger verletzt. Und ich habe gehört, es könnte sein, dass er spielt. Wäre für den WSV vielleicht jetzt nicht
als
so.
Als Köln-Fan, Marc Uth, ja.
Du bist Köln-Fan, ne?
Ja, ich weiß, was der kann. Und vielleicht braucht er noch eine Woche länger, um auszuruhen.
Ich habe als Schalker nicht die beste Verbindung oder die beste Erinnerung an Marc Uth.
Ja, aber den Köln hat die Saison als abgeschnitten, glaube
ich. Absolut, ja. Da gab es ja mal so.
Aber eine beim FC spielt auch, glaube ich, noch Marco Höger. Das ist auch ein relativ bekannter Spieler, der früher in der Bundesliga, zweite Liga gespielt hat. Ansonsten habe ich auch mal über die Aufstellung geguckt. Sehr viele unbekannte junge Spieler. Also
die Fluktuation ist unheimlich hoch, vor allem wegen der Transfersperre. Da haben sie reichlich Spieler nach oben gezogen. Und wir zeichnen Montagmorgen auf, da ist zum Beispiel der Damien Downs, der nach oben gegangen ist, der hat letzte Saison noch 2 Stück gegen WSV gemacht.
Ja.
Dann Julian Pauli, glaube ich, der spielt auch heute Abend. Downs und Pauli sind im Aufgebot für die U20.
Gegen Ghana im
Stadion. Gegen Ghana können wir leider nicht sagen, wie es ausgegangen ist. Tippen wir mal 2-2.
3-1.
3-1 wollte ich jetzt auch sagen, aber ich muss was anderes sagen, dann sagen wir einfach mal 2-1 für Deutschland.
Okay, aber das ist heute Abend, da können wir leider nichts zu sagen und wir müssen in die Glaskugel gucken, aber lass uns nochmal in die Glaskugel gucken, was denn Freitag angeht. Flutlichtspiel ist eigentlich eine Sache, die dem WSV liegt. Abends im Stadion am Zoo, tolle Atmosphäre, selbst wenn nur 2000 Zuschauer da sind, kann es richtig stimmungsvoll werden, haben wir gesehen. Zuletzt beim Spiel 3-1 gegen Fortuna Köln und bei dem erzitterten 1-0, was aber auch super spannend war, gegen Schalke 04. Und jetzt kommen die Geißböcke.
Jetzt kommen die Geißböcke und ich hatte jetzt am Samstag bei deinem Live-Ticker, Marc, dann gab es ja die Interviews mit Hagemann. Hagemann hatte gesagt, FC Köln könnte dem WSV insofern besser liegen, weil die eher Fußball spielen wollen.
Das hatte ich gesagt zu Lujan Buller. Ich hatte das vermutet. Da ging es im Interview mit Lujan Buller darum. Ich habe das so versucht, einzuschmeißen.
Richtig. War nicht Hagemann, ne?
Nee, war nicht Hagemann.
Genau. Da ging's. Aber er hat das dann auch bestätigt.
Ja.
Dann bin ich mal gespannt, wie das Spiel dann läuft.
Aus meiner Sicht ist der Freitagabend sowieso meistens mit Flutlicht ein guter für den WSV. Ich glaube, die haben auch schon. Ist meistens gut ausgegangen. Ich habe gestern Abend mal ein bisschen gescrollt im Internet und die Statistik besagt, dass der WSV zuletzt vor 5 Jahren, am 23. August, ging die U21 des 1. FC Köln leider ein Spiel im Stadion an Zoo, ein Regionalliga-Heimspiel am Freitagabend verloren hat. Das ist schon eine lange Zeit. Jetzt gab es natürlich auch nicht 30, 40 Heimspiele in der Zeit, aber es zeigt schon, die 10, 12 Heimspiele, 15 Heimspiele, ich habe nicht gezählt, wie viele es sind, dass der Freitagabend im Stadion am Zoo mit Flutlicht irgendwie was Spezielles ist. Und die bisherige Saison mit den Siegen gegen Fortuna Köln und Schalkes U23 hat das ja auch unterstrichen. Also Freitagabend ist speziell und vielleicht spricht es dafür, dass es Freitag gut laufen könnte.
Wetter soll, glaube ich, ganz gut sein.
Ja.
Also wird wärmer wieder. Also das ist nochmal eine gute Gelegenheit, ins Stadion am Zoo zu gehen. Wäre schon wichtig für den WSV, dass er da unten rauskommt. Ich glaube, es sind jetzt nur noch 3 Pünktchen. nach zum Tabellenkeller. Ganz nach
bin unten. Mir gerade nicht sicher, ob 3 oder 4, aber Wiedenbrück hat gewonnen gegen Türkspor Dortmund. Schalke hat glücklicherweise, muss man sagen, nur 1-1 gegen Gütersloh gespielt.
Und Hohkeppel
hat gewonnen. Hat gewonnen, ja.
Und Hohkeppel.
Also die Mannschaften, die da...
Ja, die sind ein bisschen näher gerückt. Genau, ja. Und man sieht da Hohkeppel, ich glaube, die haben schon das Potenzial, nochmal da unten rauszukommen. Während Türkspor Dortmund, das sieht bitter aus.
Nicht auch, gut, ja, wobei die sich jetzt stabilisiert haben. Ja, die haben erst am Freitag aber in letzter Minute dann 4-2 verloren. Wenn man die Ergebnisse vorher von Türkspor Dortmund sieht, wo die dann 2x7 Gegentore hintereinander bekommen haben, 14 Gegentore in 2 Spielen.
18
jetzt haben die
Gegentore
zwar auch,
in 3 Spielen.
Klar, aber jetzt haben sie in Wiedenbrück eine Reaktion gezeigt und erst in der 90. Minute verloren. Und wir wissen alle, wie es freitags in Wiedenbrück wie schwierig das ist.
Aber wenn man schon gegen Wiedenbrück 4 Tore kassiert, Marc, das ist nicht, Wiedenbrück ist jetzt nicht gerade die Mannschaft, die jeden Gegner gegen die Wand spielt, sondern die leben ja eher von ihrer Defensive. Also wenn man da, das ist schon...
Das ist völlig richtig.
Ich glaube, finde nur, aber, man sollte gar nicht so großartig auf die anderen gucken. Der WSV hat jetzt 3 Spiele nicht gewonnen, 2x verloren in Rödinghausen, zu Hause gegen Bocholt und jetzt unentschieden gespielt. Und da, finde ich, wird es mal wieder Zeit für einen Dreier und vor allem auch in einem Heimspiel nach dem letzten Heimspiel, was wirklich sehr schlecht gewesen ist gegen Bocholt, die Zuschauer auch wieder auf die eigene Seite zu bekommen und mal wieder einen Dreier zu holen. Das wäre, glaube ich,
also, dass die Lage da beim WSV noch nicht total entspannt ist, das hat man vielleicht auch daran gemerkt, dass also der Trainer René Klingbeil eigentlich nach dem Spiel gar nicht auf das, in der offiziellen PK gar nicht auf das Spielgeschehen eingegangen ist, sondern erstmal erklärt hat, wie die Situation ist und dass er hat vorgerechnet, 11 Punkte aus 7 Spielen, glaube ich, also geholt zu haben. Also die Bilanz wäre gar nicht so schlecht der letzten Wochen. Und ein Punkteschnitt von 1,6, das wäre ja alles gar nicht so schlecht. Und man müsste sich jetzt stabilisieren mit 25 neuen Spielern. Also immer noch diese Erklärung. Wir sind ein ganz irgendwie zusammengewürfelter Haufen zu Beginn der Saison und wir haben uns immer noch nicht so gefunden, wie wir uns finden müssen. Aber es sind halt schon 10 oder 11 Spiele gelaufen. Also ich fand das jetzt auch als Erklärung noch nicht vielleicht ein bisschen gewagt, weil wann soll das denn losgehen mit dem mit dem Stabilisieren.
Ja, jetzt wird es auf jeden Fall nicht einfacher. Ich habe es euch beiden ja auch schon vor der Folge gesagt. René Klingbeil stand ja dann auch noch hinterher mit dir, Andreas, mir und Günther Hieke zusammen. Und ja, also wenn René Klingbeil Vertriebler wäre und mir irgendwas verkaufen würde, dann würde ich sofort sagen, ja super, machen wir, schließen wir ab, was auch immer. Er muss sich ja auch vor die Mannschaft stellen. Das ist seine Aufgabe als Trainer. Der WSV hat 10 Punkte geholt zuletzt aus den 4 Spielen, aber man muss halt einfach aufpassen, dass dieser Abwärtstrend sich jetzt nicht fortsetzt. Und die Gegner, die jetzt einfach kommen, sind knackig. Mit Köln, wo ich noch sage, okay, zu Hause Köln kannst du vielleicht packen freitagsabends, aber dann spielst du in Gladbach, du musst nach Lotte, du spielst gegen Duisburg, du spielst gegen Uerdingen, die übrigens mit wenig Geld und viel, viel, viel Chaos deutlich mehr Punkte haben als der WSV. Das muss man auch mal dazu sagen. Also die Wochen werden für den WSV nicht leichter. Dazwischen kommt noch ein Pokalspiel gegen Krai, glücklicherweise zu Hause. Das macht die Sache ein bisschen einfacher. Ende Oktober, 30. Oktober. Aber nichtsdestotrotz lässt die tabellarische Situation kein entspanntes Denken zu.
Uni, du als Trainer, wenn du hörst die Aufstellung, die Fünferkette da mit viel Erfahrung drin, ist das Mittel der Wahl im Augenblick, wo man immer noch nicht so ganz weiß, wohin die Reise geht? Oder nimmt man damit sich selbst die Dynamik nach vorne?
Also ich hatte ja vorhin gesagt, es ging natürlich auch darum, diese Heimpleite gegen Bocholt irgendwo wieder gerade zu rücken. Und wenn du dann dich aus so einer Position wie der rechten Schiene für Gembalis entscheidest und Wimmer hat dann, glaube ich, in der Dreierkette gespielt, dann ist das ja eine klare Sprache. Du setzt halt auf einen gelernten Defensivspieler und das soll dann wahrscheinlich heißen, wir wollen mehr Stabilität, wir wollen defensiv besser stehen, dass darunter dann vielleicht auch ein bisschen das Offensivspiel leidet. Das ist dann, glaube ich, relativ klar. Der Plan ist insofern vielleicht aufgegangen, dass man kein Gegentor bekommen hat, aber trotzdem finde ich, ist es natürlich ganz klar, dass das Offensivspiel hakt. Da gibt es definitiv Defizite, man erspielt sich zu wenige Torschancen, man schießt zu wenig Tore, das ist klar. Ja, das ist so eine schwierige Situation. Ich verstehe irgendwo den Trainer, weil er natürlich die ganze Geschichte, wie du sagst, mag, wo die Spieler auch so ein bisschen in Schutz nehmen.
Das ist auch völlig in Ordnung.
Das ist auch völlig in Ordnung, aber trotzdem finde ich, sollte man auch dann irgendwann mal spielerische Fortschritte sehen. Und da, glaube ich, hakt es im Moment.
Aber was ich spannend finde, Uni, und da die Frage an dich als Trainer, er hat sich ja dann dafür entschieden, Levin Müller rauszunehmen. Jetzt hat Levin Müller... ist ja ein Spieler, der sehr jung ist, der aus der Oberliga kommt, der auch für frischen Wind in der Offensive schon gesorgt hat. Ich glaube, gegen Bocholt ein tolles Tor vorbereitet hat. Aber er hat halt dann auch in der Fehlerkette zwei Tore mit verschuldet, weil er zweimal Marvin Lorch gegen Bocholt im Rücken ja nicht gesehen hat und dann Gegentore gefallen sind. Hättest du ihn rausgenommen, so einen jungen Spieler, oder... gibt es da kein richtig oder falsch?
Ich habe ihn natürlich dann auch in der Woche im Training nicht gesehen. Das wäre jetzt einfach nicht fair, da ein Urteil zu fällen. Also wenn man jetzt einfach nur sieht, dass er ein Tor vorbereitet hat, das hat der überragend gemacht, finde ich. Die Situation, als Terracino den super...
Das Potenzial ist unbestritten, ne? Bei Müller.
Wenn du dann defensiv natürlich zwei Böcke, aber er ist ja nur das Ende der Fehlerkette. Vorher hätte man auch die Flanken verhindern können, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich kann das schwer beurteilen, weil ich ihn dann auch im Training nicht gesehen habe. Also Klingbeil hat ihn ja zum Beispiel auch in Schutz genommen, glaube ich, nach dem Spiel, weil er nicht gespielt hat. Das kann ich jetzt nicht so hundertprozentig beurteilen, aber es geht auch gar nicht unbedingt darum, um einzelne Personalien, sondern es geht um das ganze Offensivspiel der Mannschaft. Und da finde ich,
hakt es
so ein bisschen. Und selbst wenn man vielleicht im Moment nicht so die individuell offensiv starken Spieler hat, könnte man vielleicht insgesamt als Mannschaft ein bisschen mutiger spielen. Das ist immer das, was ich so ein bisschen bemänge. Und da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob da vielleicht mehr möglich wäre.
Aber ich glaube, was die Personalien angeht, so ein Personalie wie der Levin Müller, ob er spielt oder nicht, da kann man dem René Klingbeil vertrauen, dass er da die richtige
Dosierung findet. Sehe ich genauso. Findet. Also ich würde
im Laufe der Saison.
Er sieht immer, die Spieler ja auch.
Er gibt ja auch vielen Spielern eine Chance. Nur viele nützen sie auch nicht. Levin Müller hat sie sicherlich genutzt, weil er schon ein paar Mal gezeigt hat, dass Potenzial da ist. Also das Potenzial muss man dann als Spieler auch beweisen. Also man muss zeigen, dass man Potenzial hat.
Ja,
da fehlt mir halt eben im Moment noch bei Ametov zum Beispiel, bei Admaka hat jetzt, wenn er mal reinkam, bei Timo Bornemann, den soll der wirklich dann bringen, wenn er wirklich fit ist, weil so eine Adduktorengeschichte, das ist, jeder, der Fußball gespielt hat, weiß, das ist langwierig, ist zäh. Und
er kommt ja auch über seine Laufstärke, also gerade er.
Genau, und den kannst du bringen, wenn er fit und topfit und motiviert ist, aber nicht irgendwie so halbwegs. Das heißt, dass er jetzt, sag ich mal, bis über Weihnachten sich mit so einer komischen Verletzung rumschleppt.
Ich finde auch eine andere Personale, die haben wir auch schon oft hier besprochen, Terracino. Warum wird Terracino immer ausgewechselt? Also ich kann jetzt nicht beurteilen, ob er gut oder schlecht gespielt hat. Ihr wart vor Ort. Also, aber das ist ein Spieler, der eigentlich der Kopf dieser Mannschaft sein müsste. Und der wird in der Regel in der 60., in der 55., in der 65. ausgewechselt, weil er angeblich nicht fit ist. Oder?
Nee, das ist genau der Punkt, wo wir diese fehlende Dynamik oft sehen. Also wo wir sehen, dass im Prinzip das Spiel kein Druck nach vorne entwickeln.
Okay, dann muss man vielleicht auch mal so konsequent sein, ihn nicht beginnen zu lassen,
wenn du einen anderen Spieler hast. Was ist dann die Alternative? René Klingbeil hat in diesem Spiel, er könnte fünfmal wechseln. Wie oft hat er gewechselt? Er hat zwei Wechsel vorgenommen. Das zeigt ja irgendwo auch, dass er mit dem, was von der Bank kommt oder was sich von der Bank im Training unter der Woche anbietet, nicht zufrieden ist. Weil er wechselt ja nicht nur zweimal, weil der nicht die Struktur auf dem Feld verändern will.
Oder dass die Spieler, die er dann bringt, dass er weiß, die sind nicht robust genug für so ein Spiel auf so einem kleinen Platz gegen Düren. Das ist auch so ein Gedanke. So ein junger Spieler wie Quashi oder auch
Admaka.
Also, haben die Robustheit gegen die Kanten? Du sagst ja bei dir.
Aber es saß ja auch ein Nick Munsters auf der Bank. So,
aber,
und der ist ja schon körperlich stark.
So Personale Admaka. Also ich höre jetzt in letzter Zeit, der hat eine schwierige Körpersprache und so weiter. Das habe ich so gehört. Aber unabhängig davon, ihr könnt euch erinnern, als er sich verletzt hat in Velbert bei dem Spiel. Und da wurde gesagt, ja, wenn er gesund wird, der wird durchstarten. Der ist ein super Spieler und so weiter und so fort. Und der trainiert jetzt schon wieder seit einiger Zeit. Warum auch immer, ich kann es nicht beurteilen, bekommt er aber die Chance nicht von Anfang an. Und er wurde damals so hoch gelobt. Und da frage ich mich, warum ist das so?
Ja, wieso?
Weil er hat Tempo. Ich glaube, das kann man...
Er hat Spielwitz.
Er ist gut im 1 gegen 1 und so weiter und so fort. Und genau das sind die Qualitäten, die dem WSV doch im Moment fehlen.
Ja. Aber vielleicht muss das auch jemand auf den Platz bringen und muss sich durchsetzen. Das war das Spiel gegen zum Beispiel gegen in Solingen, wo man gegen Landesligisten Probleme hat, sich durchzusetzen, oder in Wiedenbrück. Also diese Körperlichkeit, die da in der Regionalliga ist, das müssen die Spieler halt mitbringen, sonst bist du.
Ist richtig. Ich will Ihnen ja damit jetzt nicht in die Mannschaft reinreden. Darum geht's mir nicht. Nur ich weiß, dass über ihn sehr, sehr positiv damals gesprochen wurde, dass er super Qualitäten hat. Und
Also ich persönlich oute mich immer noch als Admarca-Fan und bin auch ein Befürworter von Admarca, weil ich auch seine Spielweise mag. Aber es wird trotzdem, ich glaube auch immer noch, dass der Junge durchstarten kann, wenn er fit bleibt. Aber aktuell scheint es, wir wissen nicht, warum genau, scheint es Gründe zu geben, warum er eben dann halt nicht eingewechselt wurde. Das ist dann eben so, und es wird wahrscheinlich dafür gute Gründe geben. Die kennen wir aber nicht, und deswegen können wir nur spekulieren. Aber ich würde mir hundertprozentig, aber ich würde mir trotzdem wünschen, dass das ein Admarca eine Chance bekommt. Wenn er sie sich aus Sicht des Trainerteams nicht verdient hat, dann ist das
eben
so.
Dann ist das so, ja klar.
Könnte natürlich auch sein, dass am Freitag eine ganz ähnliche Startformation aufläuft wie in Düren. Warten wir es ab. Die Spieler, die eigentlich fehlen, die Typen, die fehlen, das haben wir ja benannt. Die hat man ja zum Glück, oder vielmehr hat die deutsche Nationalmannschaft zum Glück. Spieler, die Überraschendes machen können in der Offensive, die Dynamik haben, Knipser vorne. Also alles das, was jetzt im Prinzip die deutsche Nationalmannschaft stark macht, die Spielertypen fehlen halt, aber das sind halt die ein bisschen Geld kosten.
Also. Ja, also ich glaube, der Vergleich, der ist ja, sehr, aber sehr...
Aber wenn du dir eine Mannschaft vorstellst, ist genau die so ein... Ich sag mal so im Ansatz, ein Florian Wirtz, also wir haben immer die Hoffnung, dass Semir Saric die Rolle übernimmt, aber da muss man halt mal abwarten, dass er auch mal ins Laufen
natürlich
kommt.
Ja. Keine Frage, aber ich meine, wenn du die nur die Aktion von Wirtz zum 1-0, wenn du das siehst, diese das ist absolute Weltklasse, was der da für eine Aktion macht. Also ja. Habt ihr das irgendwann mal gesehen, so eine Aktion? Nein. Also ich kann mich an Guti bei Real Madrid erinnern, der hat mal so eine ähnliche Aktion mit der Hacke sogar gebracht. Ja. Das, was Wirtz da macht, das ist unglaublich gut.
Also ich finde, wenn man einen realistischen Vergleich deutsche Nationalmannschaft und WSV mit Blick auf die beiden Spiele vom Wochenende ziehen kann, dann ist es das, dass die Westkampfbahn in Düren ähnlich charmant, aber auch alt wie das Stadion in Bosnien-Herzegowina in Zenica war. Die Fernsehen ist ja dann nochmal in die Kabinen gegangen, und das war schon alles ein bisschen älter. Aber irgendwie hat sich die deutsche Nationalmannschaft da trotzdem sehr souverän präsentiert und hat hochverdient gewonnen, hätte auch höher gewinnen können. Und ich glaube, so freitagsabends da in so einem alten Stadion in Bosnien gegen den hochmotivierten Gegner, total euphorisches Publikum, ist auch nicht so einfach. Und auch das ist aus meiner Sicht, wenn wir gerade beim DFB sind, eine sehr positive Entwicklung, so ein Spiel dann einfach auch mal zu ziehen.
Ja, aber die Dinge musst du halt eben überstehen und musst die annehmen. Und ist ein bisschen ist ja doch wieder in Ähnlichkeit. Wenn man jetzt das Stadion am Zoo mit der Westkampfbahn in Düren vergleicht, ist es eine ähnlich große Differenz.
Ja, die Kabinen sind schon noch schöner.
Ja, aber die Situation der Mannschaften ist natürlich im Moment auch unterschiedlich.
Aber Uni, ich sag dir, diese Düren-Geschichte annehmen, das war ja, Düren ist ja noch gar nicht so lange dabei. Und im letzten Jahr gab es ja das Spiel, wo der 1-1 gegen Düren.
Ja. Aber der WSV hat dieses Spiel ja angenommen. Also von der Einstellung.
Im letzten Jahr war es eben, da hast du das Gefühl gehabt, du warst ja in der Verfolgungsjagd von Alemannia Aachen und musstest gewinnen. Und da hatte ich das Gefühl, dass dieses Düren da, diese Atmosphäre.
Ja, letztes Jahr Platz, aber das ist ja jetzt eine andere Situation.
Und diesmal haben sie es.
Die haben es angenommen,
ist drin im Kopf.
Wobei dem WSV letztes Jahr, muss man dazu sagen, auch in letzter Minute ein Tor aberkannt wurde, was glasklar war von Benchop.
Ne? Wenn du deine letzte Chance hast, musst du eigentlich anders spielen. Und da haben sich ganz schön Wegberg und Düren, also auf diesen kleinen Dorfplätzen, sag ich mal so in Anführungszeichen.
Aber das war noch in der Hinrunde, ne? Unter Britschow. Letzter Spieltag, Hinrunde war das. Aber das war noch relativ früh in der Saison.
Ich weiß, was du meinst, aber ich finde, die letzte Saison sollten wir abhaken. Das Ding ist durch. Also man könnte vielleicht dieses Spiel der deutschen Nationalmannschaft wirklich mit dem Spiel letztes Jahr vergleichen. Aber was das Spiel am Samstag angeht, glaube ich, ist es nicht so, dass der WSV deswegen nicht gewinnt, weil die Einstellung oder die Mentalität dazu nicht da gewesen ist. Das haben sie angenommen, nur im Moment fehlen einfach die Mittel bei der ganzen Geschichte.
Das ist der Unterschied.
Und bei der deutschen Nationalmannschaft ist es halt so, da gab es natürlich relativ viele Absagen jetzt im Vorfeld, aber was ich gut fand, dass der Nagelsmann auch dann im Vorfeld gesagt hat, nur weil einige Spieler abgesagt haben, heißt das nicht, dass unsere Ziele sich ändern, sondern die sind ganz klar auch mit den Leuten, die im Endeffekt dabei waren, dahin gefahren, um dieses Spiel zu gewinnen. Und im Endeffekt haben sie auch verdient gewonnen, 2-1 gewonnen, hätten vielleicht auch ein bisschen höher gewinnen können. Und solche Spiele musst du dann auch mal, wie du sagst, Marc, dann so ziehen. Also wenn man die Holländer sieht, die fahren nach Ungarn und spielen am Ende 1-1. Der WSV, die deutsche Nationalmannschaft gewinnt so ein Spiel.
Ich finde entscheidend, dass das auch in Deutschland, und da gab es auch andere Zeiten, die Nationalmannschaft hat sich einfach wieder auch einen Kredit erarbeitet. Möglicherweise vor ein paar Jahren gewinnst du 2-1 irgendwie glücklich in Bosnien, dann sind auch in Social Media oder in den öffentlichen Diskussionen, in Expertenrunden, dann ist da auch viel kritisiert worden, aber das passiert aktuell nicht. Die Nationalmannschaft spielt souverän und dann spielt das Ergebnis auch nur eine untergeordnete Rolle. Sie haben das Spiel gezogen, sie haben performt. Ich war auch erstmal skeptisch, weil in Bosnien ist dann freitagsabends auch bestimmt schon mal kompliziert. Aber dieser Kredit, der sich erarbeitet wurde, es zeigt ja, dass die Mannschaft auf dem richtigen Weg ist und dass es auch unabhängig von einigen Absagen funktionieren kann. Denn letzten Endes stand ja trotzdem eine Achse auf dem Platz, die es geregelt hat.
Aber es ist doch herrlich, dass es so Parallelen gibt. Jetzt spielt der WSV am Freitag im Stadion am Zoo, in wirklich einer großen Arena, wo 20.000 Leute rein, theoretisch reinpassen. Und jetzt am heute Abend, leider nach unserer Aufzeichnung, spielt dann Deutschland gegen Holland in der Allianz Arena.
Große Arena.
Und das ist das Schöne halt, Fußball wird eben nicht immer am gleichen Ort gespielt. Also, also diese Vorstellung, so eine Skisprungschanze, wir sind alle gleich oder ein Biathlon geht es immer im Kreis rum oder Formel 1. So Fußballstadien haben noch ihr eigenes Leben. Also das finde ich und machen auch die Spiele besonders.
Deswegen mag ich auch total Auswärtsspiele, die wir begleiten beim WSV. Ja, jetzt mussten wir schon zweimal diese Saison nach Düren, aber es hat irgendwo, hat jedes Stadion, auch Rödinghausen auswärts mit seinen riesigen Werbebanden hinter den Toren, irgendwo hat jedes Stadion seinen eigenen Charme und das Stadion am Zoo natürlich auch. Aber ich bin gerne auswärts unterwegs, eben weil du sagst, weil es immer abwechslungsreich ist.
Aber hat Kunstrasen jetzt im Amateurfußball Fußball ähnlich gemacht, also die Sportplätze vergleichbar gemacht? Früher gab es auch Riesenunterschiede, was die Qualität vom Sportplatz
angeht. Nee, finde ich nicht, weil wenn ich jetzt mal unser gestriges Spiel in Viktoria Rott heranziehe, das ist Kunstrasen. Wir haben auf dem Hardenberg auch Kunstrasen, aber das sind zwei unterschiedliche Fußballspiele.
Der ist ja gefühlt doppelt so groß,
genau, der Platz auf dem Hardenberg. Oder in Rott. Oder ein anderes Beispiel ist, wenn du zum Beispiel in Union Velbert oder in Heilingau spielst, auch Kunstrasen mit Laufbahn, aber auch insgesamt ein großes Spielfeld.
Genau.
Das sind zwei unterschiedliche Spiele.
Oder einfach. Ich darf euch an dieses Kronberg-Spiel vor 2 Wochen in Dilgrad erinnern, wo ich euch das Foto gezeigt habe, wo der Satoshi Ueno, der 1,67-Spieler, sich mal hingelegt hat und einfach vom Strafraum bis zur Eckfahne reichte. Ne? Weil einfach
noch schmaler als in Rott, glaube ich. Ne?
Ja, also ich habe gedacht, in Rott wäre der kleinste Platz Deutschlands, aber Dilgrad ist noch kleiner.
Wahrscheinlich. Aber der wäre ja als Flügelspieler wäre ich ja total verloren gewesen. Wo wäre denn mein Flügel gewesen? Ja,
du kannst auch gar keine Ecken auf den ersten, also selbst nicht so schussstarke Spieler, wie ich es zum Beispiel in meiner Jugend war, könnten gar keine Ecken auf den ersten Pfosten schießen, weil man direkt im Strafraum ist.
Du musst als Flügelspieler den Flügel des 16ers besetzen.
Okay.
Als
Flügelspieler. Aber große Unterschiede gibt es halt auch in der Landesliga. Da wird viel auf Rasen, Naturrasen gespielt.
Ja, gerade am Niederrhein.
Am Niederrhein und der Kronberger SC spielt halt eben auf der Hauptstraße, weil auch nicht so ein Riesengeläuf ist.
Ja, kann man auch nicht.
Aber ist
nicht hat auch nicht mehr den Begriff Kunstrasen verdient, was da noch so ist.
Ist mal wieder fällig, eine neue Decke.
Ja, ich glaube, da kommt demnächst ein neuer Kunstrasen. Es gibt noch keinen genauen Termin, aber es wird Zeit.
Aber ist nicht der Grund für die Stimmungs- und Leistungsschwankungen der grün-weißen Freunde.
Das liegt nicht am Platz.
Ja, also die Tendenz ist jetzt im Moment wieder stagnierend bis abwärts. Jetzt.
Jo.
Zwar ein starker Gegner am Wochenende, aber...
Ja, die haben beim Tabellenführer verloren in Jüchen. Das ist dann auch in Ordnung, samstags nachmittags 2-0 in Jüchen zu verlieren. Was mir so ein bisschen Sorgen bereitet, sind die nächsten Wochen, weil da richtig schwere Gegner auch auf Kronberg zukommen. Jetzt spielen wir gegen DV Solingen Sonntag. Wir alle erinnern uns an DV Solingen, der fast Pokalschreck des WSV. Dann geht es freitags zu einem emotionalen Derby nach Bergisch Born. Dann spielen die aber auch gegen die Supertruppe von Holzheim, die ja richtig viel Kohle reingebuttert hat. Dann geht es noch nach Kapellen, Kosovo, Düsseldorf sind die nächsten Gegner. Und ist schon ein bisschen vergleichbar, die tabellarische Situation mit der des WSV, der ja auch viele schwere Gegner jetzt vor der Brust hat. Und man muss aufpassen.
Also in Kronberg. Wenn man nicht aufpasst, kann jetzt, im Moment ist noch schönes Mittelfeld, alles ruhig und dann auf einmal kann man unten drin hängen.
Ja, man hat ein Spiel von den letzten 5 gewonnen, hat jetzt schwierige Spiele vor der Brust und ja, mir fehlt einfach die Konstanz im Kronberger Spiel und das spiegelt sich natürlich auch in der Tabelle wieder. Und dann hat man, ja, jetzt steht man jetzt am Sonntag gegen DV Solingen und am Freitag darauf in Bergisch Born vor der Herausforderung, dass man seinen Trainer ersetzen muss.
Fehlt oder?
Der fehlt, genau. Luciano Villardi geht jetzt in den Urlaub. Er hat wohl irgendwie eine Reise geschenkt bekommen von seinem Arbeitgeber. Und ja, der Kronberger SC steht deswegen auch vor einer Herausforderung, weil Marvin Hilbig, der Co-Trainer jetzt aus beruflichen Gründen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er kürzer tritt oder ganz aufhört, aber es heißt für die Spiele dann Donnerstag haben die noch Kreispokal gegen Neviges Engesek. Da muss Luciano Villardi wohl noch da sein, aber dann die beiden Spiele gegen DV und Bergisch Born, muss man sich was überlegen. Ich habe jetzt.
Muss der Nico Sonnenschein auf die Bank?
Ja, wir haben gestern miteinander telefoniert, habe ich ihm auch gesagt, du machst das schon, aber es soll wohl eine Kombination aus Michele Villardi, sportliche Leitung, Dustin Henner und auch Julian Krei werden, der dann temporär mit ins Trainerteam kommt. Und über den müssen wir natürlich auch noch mal kurz sprechen. Der war vor ein paar Wochen ja hier. Der hat leider die Zeit, sich darauf zu konzentrieren, weil sein Comeback sich weiter nach hinten verzögert. Da gibt es eine relativ unschöne Geschichte, die wir auch so erzählen können. Er hatte sich ja im August in Menrad verletzt am Knie und hatte sich aber gleichzeitig auch an der Hand verletzt. Aber da wurde dann als erste Diagnose eine verstauchte Hand gestellt und nach, ich glaube, 5 oder 6 Wochen ist das mit der Hand aber gar nicht besser geworden mit den Schmerzen und dann ist er nochmal zum Kontroll-MRT gegangen und dann gab es den großen Rums. Dann wurde ein Kahnbeinbruch diagnostiziert. Ich habe schon vor der Folge mit Andreas ein bisschen über die Komplexität dieser Verletzung gesprochen.
Typische Motorrad-Rennfahrer, Radfahrer-Verletzung und ja. Ganz kleiner Knochen, aber sehr wichtig im Daumenbereich für die Beweglichkeit der Hand. Und muss man auf alle Fälle auskurieren, darf man auch keine weiteren Stürze sind da überhaupt nicht
angebracht. Ja, muss da auch jetzt operiert werden. Also der Junge ist jetzt am Donnerstag operiert worden. Das Blöde ist einfach in der Situation, wenn man jetzt sich in die Situation von Julian Krei und des Kronberger C versetzt, dass diese OP hätte längst passieren müssen. Die hätte einfach längst aber operiert sein müssen. Dann wäre er halt Mitte, Ende November wieder fit und einsatzfähig gewesen. So kann er erst nächstes Jahr wieder spielen. Und er hat auch letztes Jahr wegen einer Schambeinentzündung die komplette Hinrunde verpasst. Und wir haben mit ihm hier gesprochen in der Folge. Und jeder weiß, dass Julian Krei ist wichtig fürs Kronberger Spiel. Aber jetzt gibt er erstmal Input von außen.
Ist natürlich schade, weil ich kann mich erinnern, als er hier war, hatte er schon einen festen Termin, wann er wieder mit dem Training beginnt und welches Spiel dann eventuell in Frage kommt, wo er dann vielleicht mal wieder in Kader kommen könnte. Gut, aber man kann es jetzt nicht ändern. Dann muss er halt, wie du sagst.
Das ist extrem bitter, dass da eine Fehldiagnose einfach gestellt wurde, weil es hätte alles parallel laufen können.
Ja, ich finde, Kronberg hat zwar jetzt auch schon einige Punkte auf dem Konto, aber wenn man die Saison bisher so ein bisschen Revue passieren lässt, dann muss man auch sagen, nicht nur die Geschichte mit Julian, sondern auch die Punkte, die sie so ein bisschen verschenkt haben, die
könnten am Ende jetzt.
Ja, ich will jetzt den Teufel nicht an die Wand malen, weil
nein.
Die Spiele, die jetzt kommen, werden schwer, aber trotzdem kann Kronberg ja auch punkten. Nur es gab halt einige Spiele, und das wirst du besser beurteilen können, Marc, wo sie eigentlich mehr Punkte auf dem Konto
haben. Die haben super viele Punkte verschenkt und was ein großes Problem ist, und das ist für mich ein Mysterium, wie kann man in 9 von 10 Spielen immer exakt 2 Gegentore bekommen? Nicht 1, nicht 3, nicht 4 oder nicht 5. Die kriegen immer ihre 2 Gegentore. Das ist einfach zu viel.
2 zu viel.
2 zu viel immer.
Andere Richtung läuft es beim TSV Ronsdorf und beim FSV Vohwinkel. Da kann man sagen, die haben wirklich nochmal Chance, oben dran zu kommen. Muss man abwarten, wie dann die Topspiele abgeschnitten werden.
Also ja, mehr als gewinnen kannst du aber nicht jedes Wochenende. Genau. Und beide machen das jetzt eigentlich schon seit mehreren Wochen konstant. Ja.
5 Siege aus 6 Spielen, haben nur das Derby verloren und Vohwinkel hat wieder gewonnen.
Vohwinkel hat gewonnen, Ronsdorf hat gewonnen.
Vierter Sieg in Folge, Vohwinkel.
Vierter genau. Sieg in Folge.
Ja, in SSV Gefelbert, glaube ich.
U23.
Gegen die zweite Mannschaft, wo unser Konkurrent aus der letzten Saison, Kreisliga A.
Die holen überraschend wenig Punkte.
Ja, die haben aber, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich gucke mir ja immer schon mal die Aufstellungen durch, die hatten letzte Saison in der Kreisliga A einen besseren Kader als die ist in der Bezirksliga.
Das kommt
und das ist höchstwahrscheinlich der Grund, warum sie jetzt so wenig Punkte holen.
War für Vohwinkel wahrscheinlich ein Pflichtsieg, wenn man oben dran bleiben will, aber geschafft, alles gut.
Genau.
Überraschung in einem Spieltag in der Bezirksliga war sicherlich das Rot-Weiß-Wülfrath gegen den ersten FC Wülfrath im Derby in Wülfrath mit einem Wuppertaler Trainer 5-1 gewinnt.
Genau, 5-1 gewonnen, das Derby.
Mit Alfonso Del Queto.
Alfonso Del Queto, der am Mittwoch auf dem Hahnberg sein wird, weil seine Mannschaft gegen uns im Kreispokal spielen wird. Diese Woche übrigens sind Kreispokalspiele, da gibt es mehrere
Runde,
Partien.
16. Finale.
Mehrere Partien,
die sehr interessant sind. Trainerfüchse sozusagen.
Ja. Öni hätte sich das bestimmt auch gerne angeguckt, aber Öni war ja gebunden mit seiner Mannschaft gestern am Rott, musste er sein.
Haben wir noch so ein paar Pokalknaller?
Ja, wir haben auch zum Beispiel Sonnborn spielt.
Sonnborn spielt gegen ASV Mettmann.
Auch sehr interessant.
Ein Pokalknaller. Ein tolles Lokalderby, finde ich. Oehlendahl gegen Jugoslavia. Jugoslavia macht uns ja auch viel Freude, wenn man auf den Wuppertaler Fußball schaut. Oehlendahl ist auch ganz gut in der Kreisliga B. Also dieses 16. Finale bietet auf jeden Fall Spannungen und einige tolle Duelle. Jetzt unter der Woche.
Ja, aber wir waren ja bei der Bezirksliga. Wir haben jetzt die beiden Sieger genannt. Wir hatten aber auch einen Wuppertaler Verein, der jetzt spielfrei hatte.
In der Spielpause.
Genau, Länderspielpause. da gab es ja letzte Woche, war es glaube ich, die Freistellung von Sascha Udina, meine ich, letzte Woche.
Genau.
Ja, genau,
man hat sich von Sascha Udina getrennt. Übrigens Länderspielpause, wir sagen das hier so im Spaß, aber Davide Laikow beispielsweise, der spielt ja für die Feuerwehr-Nationalmannschaft, aber Germania hatte nicht deswegen
mal spielfrei. Weil 17 in der Gruppe sind.
Richtig, genau, weil Dabringhausen vor der Saison zurückgezogen hat. Aber ich glaube für Germania nicht der schlechteste Moment, gerade nach der Demission von Sascha Udina, um gerade mal durchzuführen. Zu atmen, einen neuen Trainer zu finden.
Da gibt es ja Gerüchte, Marc.
Ja, man hört so einige Namen. Also,
mir ist der Name, der mir zugeflogen ist, war Sascha Schulz.
Genau, und der Name, den ich gehört habe, ist Dennis Schmidt. Beide im Wuppertaler Fußball nicht unbekannt. Also Sascha Schulz.
Dennis Schmidt kenne ich noch vom WSV als
Torjäger,
Stürmer,
kräftiger Mittelstürmer. 17 Tore hat er in der Oberliga damals gemacht, in einem Kader zusammen mit Julian Krey, damals in der Oberliga, als Stefan Vollmerhausen auch noch Trainer war, meine ich. Oder war das die Saison davor?
Das war die Saison davor als Thomas Richter und ich war auch im Trainerteam mit dabei.
Ach, das heißt, du kennst Dennis Schmidt?
Ich kenne Dennis Schmidt, der natürlich auch in der Vergangenheit vor der WSV-Zeit in Darmstadt, in Osnabrück zum Beispiel gespielt hat, bei Bayer Leverkusen ausgebildet wurde, der jetzt seit einigen Jahren Trainer in Dünn ist, glaube ich.
Bis letzte Saison.
Genau. Und ja gut, du sagst jetzt Dennis Schmidt, ich hatte gehört, eventuell Sascha Schulz. Letzte Woche hatte ich gelesen, dass Germania sich, glaube ich, am Dienstag erklären will, wer endgültig Trainer wird. So hatte ich das vernommen.
Dann mal sehen, welcher Name
es wird. Vielleicht wird es ja noch ein ganz anderer, wer weiß. Ja. Und
rückblickend muss ich sagen, die Entlassung von Sascha Udina verstehe ich nicht, weil ich glaube, dass das ein wirklich guter Trainer ist, aber du kannst halt nur mit der...
Ich weiß nicht, wie es gelaufen ist, aber wenn man...
Ich habe schon ein bisschen was gehört und...
Er wollte nicht gehen.
Nee, er wollte nicht gehen, aber wenn du die Qualität nicht hast und ein Kader... erst sehr spät zusammengestellt wurde und auch hinter den Kulissen einiges im Argen liegt, dann ist es für den Trainer, so wie er selber auch gesagt hat, er ist nun mal das schwächste Glied in der Kette. Ich bin skeptisch, dass Germania jetzt den großen Turnaround mit welchem Trainer auch immer, ob der Sascha Schulz, Markus Müller oder wie auch immer heißt, dass ihnen der große Turnaround gelingt. Ich wünsche ihnen das, weil es schade wäre, wenn ein Bezirksligist aus Wuppertal absteigt. Aber ich glaube, es ist auch ein Qualitätsproblem innerhalb der Mannschaft.
Ich kenne nur die Variante, dass Peter Radojewski das Angebot von Felbert für die Oberliga relativ spät bekommen hat. Dass dann irgendwie ganz lange nicht klar war, wie es weitergeht bei Germania. Also, dass es relativ kurzfristig war, deswegen der Kader jetzt nicht so zusammengestellt.
Ja, viele Abgänge, gute Abgänge.
Gute Abgänge.
Mit Radojewski dann gesagt haben, wenn der weg ist, ja gut, dann gehe ich auch. Und jetzt vielleicht die Möglichkeit ist, dass der Peter jetzt wieder zurückkommt.
Nee, Peter wird nicht zurückkommen.
Die Möglichkeit
ich
besteht.
Ich habe gehört, auch Peter ist gefragt worden, aber so viel ich weiß, hat Peter, das weiß ich aber jetzt nicht von Peter, sondern wollte Peter nicht. Und jetzt ist Germania wahrscheinlich auf der Suche nach einem anderen Trainer. Da werden jetzt diese zwei Namen gehandelt.
Also
aber ich wollte nochmal auf Sascha Udina zurückkommen. Ich finde Sascha Udina, der war ja auch hier zu Gast, der hat sich komplett mit dieser Aufgabe identifiziert. Der hat, glaube ich, so wie ich das sehen konnte, Tag und Nacht darüber nachgedacht, wie man sich verbessern kann. Und was da jetzt im Endeffekt die Gründe dafür waren, dass er entlassen worden ist, weiß ich nicht. Aber ich finde es schon sehr schade, weil ich glaube, Sascha Udina war mit Leib und Seele bei dieser Aufgabe dabei. Und ob das die richtige Entscheidung war, das...
Das werden wir erst in einigen Wochen oder Monaten sehen. Ich bleibe skeptisch, aber...
Muss man in dem Neuen die Daumen drücken. Ich glaube, in der Kreisliga A will auch keiner Germania noch unten drin haben. Die Kreisliga A ist mit Wuppertaler Mannschaften, die nach oben wollen, schon reichlich bestückt. Und wenn noch einer runterkommt, das war ja wie letzte Saison die Sorge, dass Dronsdorf es schafft, oder in Anführungszeichen schafft, sich auch noch in die Kreisliga A zu begeben. Das wäre natürlich bitter geworden, weil so viele brauchen wir gar nicht, weil so viele wollen nach vorne oder nach oben. Und irgendwo ist ja der Flaschenhals, steigen zwei maximal auf. Und dann muss man mal
sehen. Es ist schön, dass zwei aufsteigen. Das ist gar nicht die Regel. Ne?
Ja. Deswegen. Ist nicht die Regel. Vor allem ist es dieses Jahr auch relativ früh schon. Es ist früh klar, dass zwei aufsteigen.
Ja. Also die letzten das gab es auch schon mal anders. Und da war die Transparenz von Kreisseite aus oder von Verbandseite aus auch immer, wurde Transparenz nicht immer groß geschrieben. Super, super ärgerlich sehr für euch.
Aber das macht doch jetzt die Sache spannend, weil wir haben, glaube ich, jetzt fünf Kandidaten aus Wuppertal und dann noch einen aus
Union Niederberg. Genau.
Ja. Und jetzt geht's los mit dem sich gegenseitig die Punkte abnehmen. Und das macht die Sache ja, wir müssen es jetzt laut und deutlich sagen, ihr habt 1-3 das Derby am Rott verloren.
Ja.
Habt 6 Punkte Rückstand jetzt auf den Spitzenreiter.
Viktoria Rott, genau.
Aber bei der Konstellation, dass halt eben oben, da die alle noch gegeneinander spielen und so viele Derbys und da kann so viel passieren, sind 6 Punkte jetzt nicht die Welt. Das ist jetzt nicht...
Erstens das und zweitens muss ich auch die Leistungen meiner Mannschaft beurteilen. Also natürlich gibt es da ein Ergebnis, das ist nicht positiv für uns. Wir haben 3-1 verloren, aber wenn ich die Leistung sehe meiner Mannschaft, bin ich definitiv nicht unzufrieden. Ich würde sogar sagen, ich war mit der Leistung zufrieden, weil wir ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Weil wir meiner Meinung nach auch die bessere Mannschaft waren. Wir hätten nach dem 1-1, wir machen das 1-1 so in der 50. hatten danach eine Phase von 20, 25 Minuten, wo wir drauf und dran waren, das 2-1 zu machen. Es ist jetzt nicht so, dass wir im Minutentakt Torchancen hatten, aber wir hatten den Gegner im Griff, haben auf diesem Platz, glaube ich, die richtige Marschroute gewählt, haben ein gutes Spiel gemacht, hätten mindestens ein Unentschieden mitnehmen müssen, meiner Meinung nach. Und dann ist es halt so, dann schlafen wir zweimal und Rott hat im Moment halt einen Torjäger, der aus einer halben Chance dann auch ein Tor macht. Und in dem Fall hat Hacic dann 2 Tore gemacht und er hat das Spiel entschieden. Wir haben es leider verpasst in der Phase, wo wir am Drücker waren, das 2-1 zu machen. Und ich glaube, sagen zu können, wenn wir in der Phase das Tor machen, dann
gewinnt ihr das Spiel. Kann ich bestätigen. Ich habe mir das Spiel 90 Minuten angeguckt. Ich bin begeistert, was Nermin Hacic angeht, den hast du einfach 75 Minuten. Der Mann ist einfach ein Phänomen, den siehst du nicht. Der ist ein Phantom, der fällt auf, weil er so schlagsig ist und dann hat er so gestern so Rasterlocken getragen. Der hat im Spiel maximal 8 Ballkontakte gehabt, davon hat er 3-mal irgendwie ein Kopfballduell gewonnen, um den Ball weiterzuleiten und dann ist er plötzlich da und macht einfach 2
aber
Tore
von 3 Minuten. Wenn das so ist, wie du sagst, muss ich meinen Defensivspielern aber auch ein Kompliment machen, weil die haben dafür gesorgt, dass er wirklich eigentlich nicht zu sehen war. Natürlich macht er dann die 2 Tore, keine Frage.
Waren jetzt die Tore 19 oder
18 und 19 in 7 Spielen, die er bisher gemacht hat. Man muss ja dazu wissen, dass Hacic zuletzt gar nicht gespielt hat und auch am Freitag nur eine Trainingseinheit gemacht hat. Also der ist immer noch angeschlagen und sein Jubel nach dem 2-1 war auch so mit so einem hinkenden Bein, so wie Granit Xhaka es schon mal gemacht hat in der jüngeren Vergangenheit. Also er hat schon gezeigt, ich bin eigentlich noch gar nicht wieder fit, aber ich bin da, hat er gesagt. Und ich bin total bei Uni. Es war für mich eigentlich, also es war ein temporeiches Spiel. Man hat gesehen, dass 2 Top-Teams gegeneinander spielen, die auch mit 100%iger Sicherheit da oben weiter mitspielen werden. Schade für Union.
Eine Szene in der ersten Halbzeit, die hattest du, glaube ich, mit Peter auch in der Zeitung.
Ja, es hat nur der Peter geschrieben, aber ich hab's, Peter war für den Bericht verantwortlich. Ich hab's gesehen. Ähnlich, Andreas, du wirst dich erinnern, der WSV in Rödinghausen, hätte Rödinghausen kurz vor der Halbzeit zwingend eine gelb-rote Karte sehen müssen. Das war beim Spieler Christopher Seifer von Viktoria Rott definitiv auch so. Der Schiedsrichter hat da gestern dann 2 Augen zugedrückt. Es wäre natürlich gerade auf dem kleinen Platz für Union 11-10 in der zweiten Halbzeit viel, viel leichter gewesen. Also der Schiri war gestern bestimmt nicht auf Union-Seite, auch nicht auf Rott-Seite, weil Schiedsrichter sind immer unparteiisch, aber diese Situation hätte Union sehr geholfen. So wäre am Ende ein Remis verdient gewesen aus meiner Sicht, aber Rott hat halt...
Zumal Andreas, der Spieler, das war glaube ich ein oder zwei Minuten vor Halbzeitpause, dann geht man in die Kabine, der Trainer von Rott wechselt ihn aus, weil er natürlich ja, am Rande der Gelb-Roten,
genau. Ja.
Und die spielen mit 11 Mann weiter. Ja, also klar. Ich will damit jetzt auch nicht dem Schiedsrichter sehen, nee, um Gottes Willen, da bin ich ganz weit von weg, aber das war schon so eine Schlüsselsituation, finde ich.
Ja. Aber du hast gesehen, dass beide Mannschaften sich auf Augenhöhe begegnen.
Und Rott jetzt Topfavorit oder?
Nee, ich würde Rott jetzt nicht als Topfavorit, weil ich finde, Sonnborn hat auch eine sehr gute Mannschaft. Die haben noch kein Spiel verloren. Linde hat zwar verloren. Jugos. Also ich bleib dabei, es gibt mehrere Mannschaften, die da oben eine Rolle spielen. Wir wollen natürlich definitiv auch dazu gehören, auch wenn wir jetzt im Moment 6 Punkte Abstand auf den Ersten haben. Uns fehlen die 3 Punkte aus Weinburg, das muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn wir die auf dem Konto hätten, dann wäre alles...
Hat ja bisher jede Mannschaft einmal verloren, glaube ich.
Ja, Sonnborn hat noch nicht verloren. Sonnborn, genau.
Die haben ein Spiel, nee, die haben unentschieden, hatten sie, glaube
ja,
ich.
Ja, die haben zweimal unentschieden gespielt.
Zweimal unentschieden, da kommen die Punkte,
ja. Die haben jetzt am Wochenende gegen 7 gespielt, ein Spiel, das abgebrochen worden ist, nach, glaube ich, 50 Minuten.
Oder? Super, das super.
Das hört sich jetzt auch nicht so gut an,
was ja,
die Siebener hat letztes Wochenende schon 9 Stück kassiert.
9 Stück gegen Rott, also erstmal ist immer...
Spielabbruch.
Genau, erstmal ist immer großer Aufschrei, wenn irgendwo Spielabbruch steht, dann bekommt man viele Nachrichten auf Handy, wieso, weswegen Spielabbruch. Es hatte keine Gründe, irgendwie, weil es Streit gab, sondern Siepen hatte nach 53 Minuten das 3:0 kassiert, hatte kurz vorher eine rote Karte gesehen, hat dann noch eine gelb-rote Karte gesehen und dann hat man sich offenbar bei Siepen gedacht, ja Moment mal, mit 9 Spielern gegen eine starke Mannschaft spielen wir doch jetzt hier nicht bis zur 90. Minute und verlieren möglicherweise zweistellig. Und dann hatte, glaube ich, der Torwart ein bisschen Aua und noch ein weiterer Spieler Aua und dann war der Schiedsrichter gezwungen, weil sie nicht mehr genug Spieler hatten, das Spiel abzubrechen. Finde ich eine super merkwürdige Geschichte.
Also
und
ich als Spieler von der gegnerischen Mannschaft wäre sozusagen aus der Haut gefahren damals, weil wenn ich sonntags Fußball spielen will und es endet ein Spiel so und ich kann nicht weiterspielen, weil ich will ja spielen, das ist ja, man hat ja Spaß am Fußballspielen und man will nicht Punkte einsammeln, dann könnte man vorher würfeln. Also wenn mir dann der Spaß am Spiel genommen wird, weil man das Spiel abbricht, ja, das ist nicht so
doll. Nee, finde ich auch.
Ja, das ist überhaupt nicht schön. War ja früher in der Jugend schon so, wenn der Gegner nicht kam, was habe ich geflucht.
Ja. Also. Ja. Jedes abgebrochene Spiel ist eines zu viel und wenn es dann so abgebrochen wird, hat das auch einen super bitteren Beigeschmack.
Hört sich nicht so gut an. Wir sind ja auch gerade erst mal im Drittel der Saison. Gibt noch so ein paar Kandidaten, die ein bisschen wackeln. Fortuna? Nee.
Doch.
Haben jetzt unentschieden gespielt?
Fortuna Düsseldorf oder Fortuna Wuppertal? Fortuna Düsseldorf mit Stefan Vollmausen, Fortuna der seinen Wuppertal. Vertrag in Düsseldorf verlängert hat. Als Fortuna Nachwuchsleiter. Wuppertal. Ja, Fortuna Wuppertal wackelt. Da muss man erstmal abwarten, wie es bis Winter weitergeht. Man hat jetzt einen neuen Trainer, Georgios Tolis, heißt der, Öni grinst. Auch wenn man es jetzt nicht sieht im Podcast, den kennt er ganz gut. Aber bei Fortuna ist einfach die Problematik, dass da viel kaputt gegangen ist in den letzten Wochen und Monaten. Und ich glaube auch nicht mehr alle Spieler des aktuellen Kaders so motiviert sind, das bis zum Saisonende durchzuziehen. Die sportliche Situation ist auch kompliziert. Von daher müssen wir da mal abwarten. Tät mir auch leid, aber wenn es im Winter zu Bruch geht, weil das auch ein total sympathischer Verein ist.
Aber an fehlenden Spielern sollte es ja eigentlich nicht liegen, weil die zweite Mannschaft, die führt die Kreisliga B so, na, nicht souverän an, aber schießt reichlich Tore. Und da hat man so den Eindruck, wenn die erste Mannschaft so Probleme hat, auch personelle Probleme, und die zweite, da läuft es super. Und dann fragt man sich, ist das ein Verein oder sind es zwei Vereine? Ist also wahrscheinlich nicht so günstig, wenn man so zwei Welten da in dem eigenen
Verein. Anscheinend ist es ein Verein mit zwei Mannschaften, aber das sollte eigentlich nicht
sollte
so
man sein. Lösen können, sag ich mal. Kreisliga B kurz noch vielleicht, das ist, könnte mal Wellen schlagen. Es hat ein Urteil gegeben. Nach dem Spielabbruch Kronberger SC gegen Grün-Weiß.
Der schon hohe Wellen geschlagen hatte, dass es überhaupt diesen Spielabbruch gab.
Ja.
Jetzt gibt es ein Urteil.
Es gibt ein Urteil, also der Schiedsrichter hat angedeutet, sein X gemacht. Also alle ziehen sich zurück in ihre Strafräume, damit Ruhe herrscht, keine Rudelbildung entsteht. Mannschaften haben das Zeichen nicht gefolgt.
Nicht schnell genug gefolgt.
Und das Spiel ist abgebrochen worden beim Stand von 2-0.
In der 90. Minute für Kronberg.
So. Und Ergebnis?
Beide keine Punkte.
Begründung?
Ja, beide haben gegen die Regeln verstoßen.
Können ja mal beim Kreis Also, nachfragen, ist super bitter.
Was ich in den letzten Wochen alles an Rudelbildungen wieder gesehen habe und Leute, die auf den Schiedsrichter dazustürmen in irgendwelchen europäischen Wettbewerben, in Regionalligen oder in dritten Ligen, also so wirklich so robust ist diese Regel nur in der Kreisliga B in Wuppertal angewandt. Also finde ich nicht gut, dass es so verwässert wird. Also wenn man so eine neue Regel hat.
Gibt es eine Möglichkeit, dass die Vereine Einspruch einlegen? Wahrscheinlich ja, ne? Oder gibt es diese
müssen
Möglichkeit?
Müssen wir mal nach der Folge heute klären.
Weil wenn ich Betroffener wäre, dann fände ich das extrem ungerecht, ja. Dass beide keine Punkte, vor allem Kronenberg, die haben 2-0 geführt. Genau. Das Spiel ist 2 Minuten vor Ende. Und
ich glaube, zu wissen, dass Kronenberg bisher alle Spiele gewonnen hat und trotzdem jetzt nicht alle Punkte hat.
Also, ich weiß nicht, ob das dem Fußball dient, so ein Urteil.
Es gibt auf jeden Fall viel Kritik für dieses Urteil. Ich vermag jetzt nicht zu beurteilen persönlich, warum, wieso jetzt so entschieden wurde. Ja. Günter Iger hat geschrieben, vielleicht wurde dann Präzedenzfall geschaffen. Man weiß es nicht genau, aber mir persönlich schmeckt es nicht so gut.
Ja, aber wie sollten die jetzt entscheiden, wenn zwei gegen die Regel verstoßen haben? Da kannst du eigentlich nur...
ich finde, es kommt auch immer darauf an, wann wir uns in diesem Spiel befinden. Und das Spiel war kurz vor Spielende.
Und ich meine, das ist eine neue Regel. Da muss man vielleicht auch mal den Spielern, den Verantwortlichen auch die Chance geben, dass sie sich daran gewöhnen, so ein
aber
bisschen.
Aber es wird also irgendwelche Statuten geben.
Wird es bestimmt geben,
schon? Ja. 0 mal 0 mal 0 ist 0 und dann irgendwie kriegt keiner
also natürlich, was. Wir sind ja vor der Saison auch darüber unterrichtet worden und belehrt worden, wie diese Regel auszuführen ist und so weiter, aber bisher hatten wir die Situation noch nicht, aber wenn dann im Eifer des Gefechts, sage ich mal, oder in einem Spiel, wo Emotionen mit dabei sind, die Regel vielleicht nicht schnell genug umgesetzt wird, sondern wenn es einen Moment länger dauert, dann glaube ich, sollte man da auch ein bisschen Verständnis für diese ganze Geschichte haben. Und ob man dann so ein Urteil daraus machen muss, dann weiß ich jetzt nicht.
So Verhandlungen kosten natürlich auch Geld, wenn du in die nächste Instanz gehst.
Mag sein,
dann werden die Kronenberger sich auch überlegen, ob sie das Geld investieren oder einfach die Zähne zusammenbeißen. Ich denke mal, man wird es so laufen lassen und nicht weiter Geld ausgeben.
Und das war gegen Grün-Weiß-Wuppertal, das ist richtig, ne? Da gibt es auch eine Trainerpersonalie. Grün-Weiß-Wuppertal, also der Fuad Lamri, der bis letzte Woche Trainer war, ist zu Grefrath gewechselt in die Bezirksliga. Und der Nachfolger von Fuad ist der Güni Kocaman, der in der Vergangenheit unter anderem auch mal bei Dönberg Trainer gewesen ist.
Genau.
Und nur weil natürlich Grün-Weiß auch ein Traditionsverein in Wuppertal ist, sollte man diese Personalien, finde ich, nicht unter den Tisch fallen lassen.
Spannend mit Güni Kocaman, weil der hatte sich einige Spiele von Fortuna, über die wir eben gesprochen haben, in den letzten Wochen angeschaut. Ich war eigentlich davon ausgegangen, dass er Trainer wird bei Fortuna, aber er geht jetzt einen Kilometer weiter und macht dann am Höfen weiter.
Jo, und am Höfen, die Felsenarena ist repariert, da ist wieder alles wieder eigentlich bereit, mal für mindestens Kreisliga A-Fußball, würde ich mal sagen.
Was für eine tolle Anlage.
Tolle Anlage, toller Verein eigentlich mit vieler großer Tradition und jetzt, wo die Dinge da geregelt sind, da wird auch wieder Zulauf sein und dann wird es auch wieder aufwärts gehen.
Mindestens genauso schön, hat der Günther auch ausführlich darüber berichtet, ist, dass die breiten Burschen am Rauental einfach jetzt ein Tribünendach haben. Was für ein sympathischer Verein, wie die das jetzt auch hochgezogen haben und die jetzt auch wieder sportlich erfolgreich sind. Ich würde sagen, Moritz ist on fire. Ja, Moritz Feuer hat 3 Tore erzielt beim 5:1-Sieg gegen den krisengebeutelten SSV Sudberg. Also bei den breiten Burschen geht es gerade aufwärts. 7 Punkte aus den letzten 3 Spielen. Um die haben wir uns nach den ersten 7 Spielen große Sorgen gemacht. Aber ich war mir sicher, dass die sich da unten rauskämpfen und das passiert gerade.
Ja, und das ist kein Dächlein, sondern das ist tatsächlich ein richtiges Dach.
So eins würde ich mir auf der Nordtribüne beim WSV wünschen.
Also da würde ich mir auch auf dem Hardenberg wünschen, so ein Dach, ja.
Aber das ist wirklich aller Ehren wert, was sie da hingesetzt haben. Vor allem, dass sie die Baugenehmigung dafür gekriegt haben.
Dauert ja schon mal länger mit dem Baugenehmigung.
Das ist ja in Wuppertal auch schon mal eine Kunst. Es ist manchmal schwieriger als Tore schießen. Ja, dann freuen wir uns auf viel Fußball in dieser Woche noch. Nach der Länderspielpause geht ja auch wieder irgendwie dann in der Bundesliga weiter und wir freuen uns auch auf heute Abend, auf das Spiel gegen Ghana, auf ein bisschen internationales Flair im Stadion und so. Das haben wir ja auch mal wieder verdient.
Kreispokal.
Und wir hören uns wieder am nächsten Montag und haben dann einen Gast, der hat wirklich einen Fußball erfunden. Gunnar Gehrisch, Berater von vielen, vielen Trainern, aber vor allem von Christoph Daum, mit dem er wirklich durch dick und dünn gegangen ist. Der lebt in Wuppertal, Dozent an der Hochschule, Sporthochschule in Köln gewesen, Verfasser mit Gero Bisanz von dem Fußball-Erklärbuch schlechthin. Und da sind wir mal gespannt, was er uns zu erzählen hat und ob er wirklich einen Fußball erfunden hat oder ob wir es dann doch waren, besser wir als er. Bis dann, freuen uns auf nächsten Montag und bleibt uns treu. Und ja, wenn es gefallen hat, weitersagen, weitergeben, verlinken unseren Podcast. Wir bleiben am Ball. Ciao.
Tschö. Ciao.
Dies ist ein Podcast der WZ.